ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute mit Jochen Kopelka. Einen schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Sie sind Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Große Diskussion ja gerade um die Wahrnehmung der Polizeiarbeit. Die Vorsitzende der Grünen Jugend, Jette Nizart, die hatte ein Bild gepostet. Da trug sie einen Pulli mit der Aufschrift All Cops are Bastards. Und auf der schwarzen Kappe stand dann Eat the Rich. Es haben sich viele geäußert. Haben Sie mitdiskutiert?
Ja, natürlich. Ich habe es gelesen, ich habe es mitbekommen. Der Schriftzug, die Beleidigung ACAB selbst ist ja nichts Neues. Und dass insbesondere Sie als Vorsitzender der Grünen Jugend jetzt nochmal versucht, in eine Kerbe zu schlagen, die schon jahrelang irgendwie auch nicht mehr wirklich existiert, ist ein geschickter Schachzug, um in der Medienwelt, um in der sozialen Medienwelt irgendwie zu punkten. Aber ist ihr überhaupt nicht gelungen. Und deswegen ist die Diskussion in eine Richtung geschwappt, die uns Polizistinnen und Polizisten sehr gut tut. Wir kriegen unfassbar viel Rückhalt. Zustimmung und Zuspruch. Und insofern ist es uns gelungen, dass dieser Mythos All Cops are Bastards überhaupt nicht greift, weil er eben auch nicht der Realität entspricht.
Wobei, es gibt ja durchaus Kritik an der Polizeiarbeit. Nehmen Sie die wahr durch so eine Aktion?
Ja, natürlich ist die Polizei in einem stetigen Fokus von Kontrollmechanismen. Die Landesparlamente kontrollieren ja Polizei, aber auch Medienschaffende filmen und veröffentlichen. Wir sehen im Demonstrationsgeschehen immer Videoausschnitte, wo die Polizei so dargestellt werden soll. Jetzt wenn wir über die Stränge schlagen. All das ist überhaupt nichts Neues und ist Alltag in der Polizei, sich mit Kritik auseinanderzusetzen. Was hier aber getan wurde, ist, man unterstellt einen Systemfehler, man unterstellt allen 16 Landespolizeien, dass sie grundlegend falsch sind und dass sie rassistisch sind. Und das ist ja alles nicht die Realität.
Sie haben die sozialen Medien jetzt gerade angesprochen. Wie haben Sie denn dann reagiert? Auch dort?
Ich habe ein Interview gegeben und habe mit einem Zitat versucht, das Thema zu beeinflussen. Ich finde, dass man angemerkt hat, dass es eine unrealistische, unsachliche Äußerung ist. Wir als Gewerkschaft der Polizei stellen uns ja in vielen Diskussionen, aber auch mit zivilgesellschaftlichen Akteuren Kritik und versuchen auszuloten, weil wir selbst ja auch Kritik an unseren Dienstherrn oder an den Polizeiattack äußern. Und in den sozialen Medien sind die Zitate aufgegriffen worden. Und die Welle, die da losgetreten wurde, haben wir natürlich auch genutzt und haben insofern auch davon profitiert, dass wir Teil dieser Diskussion werden konnten.
Das war dann ganz interessant zu sehen, wer da alles aufsprang. Es war dann Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der sagte, er versteht die Nachwuchspolitikerin gar nicht, was sie bei uns will. Und es ist natürlich dann Wahlkampf. Cem Özdemir sprang dann auch gleich hinterher und sagte, das ist eine Polizei, die im höchsten persönlichen Einsatz jeden Tag die Werte, die uns als Partei ausmachen, verteidige. Wie nehmen Sie denn das jetzt in der Bevölkerung wahr? Wie wird darüber diskutiert? Das wird Sie ja wahrscheinlich am meisten interessieren.
Erst einmal hat mich gefreut, zu lesen, zu hören, aber auch in persönlichen Gesprächen mit den von Ihnen zitierten oder auch in Berlin mit der Parteispitze Bündnis 90 Die Grünen darüber zu sprechen, dass das natürlich ein innerparteiliches Thema ist, wie eine Jugendbewegung auch eine Partei versucht zu formen oder zu lenken, ist total klar. Was aber sehr relevant ist, es gibt wesentlich mehr Unterstützer für die Polizeiarbeit und mehr Unterstützung auf der Seite, das stimmt nicht, was sie sagt. Und das tut uns gut, weil die Polizeien und wir Polizistinnen und Polizisten schon seit Jahrzehnten immer diese Wellen kennen, wo ein Vorfall genutzt wird, um uns zu diffamieren, anstatt ihn tatsächlich aufzuarbeiten und tatsächlich für Verbesserungen im Umgang mit der Gesellschaft zu wirken. Und insofern freue ich mich, dass gerade hier in Baden-Württemberg auch von den Verantwortlichen der Partei Bündnis 90 Die Grünen oder auch ihrem Ministerpräsidenten so deutliche Worte gefunden wurden und auch honoriert wird, was wir hier täglich auf den Straßen in Deutschland auch leisten.
Jetzt haben wir gerade eben schon über Jette Nizart gesprochen, die Chefin der Grünen Jugend, die sagt, viele Menschen, die nicht weiß sind, haben Angst, wenn ein Polizeiwagen vorbeifährt. Und nicht mal jede 10. Frau, die sexuelle Gewalt erfährt, erstattet Anzeige, weil sie Angst hat, dass ihr nicht geglaubt wird. Diese Menschen haben Angst vor einem Staat, der sie schützen soll. Das können wir nicht hinnehmen. Es geht da also unter anderem ums Thema Racial Profiling. Wie geht die Polizei damit um?
Racial Profiling ist verboten. Wir haben andere Kriterien, warum wir Kontrollen durchführen. Wir dürfen in Deutschland nicht einfach Menschen kontrollieren. Das darf man nur an bestimmten Orten, wo wir am Bahnhof Waffenverbotszonen haben, in der Grenzregion, wo man sagt, wir wollen dem Themenkomplex illegale Migration begegnen. Das heißt, erstmal dürfen wir gar nicht einfach so Menschen kontrollieren. Der Gesetzgeber will das nicht. Und da, wo wir es dürfen, brauchen wir Tatsachen. Und die kriegt man natürlich aus dem Verhalten von Menschen, aus den Fahrzeugen, in denen sie sitzen, aus den gruppendynamischen Prozessen, Schubsen und so weiter. Insofern verstehe ich, dass es Gruppen gibt, die sagen, das ist ein Problem, aber in der Polizeiarbeit sind wir geprägt von Erfahrung, von Fakten, von Informationen unserer Datenbanken. Das sind unsere Parameter und eben nicht die Hautfarbe.
Kann es denn möglicherweise sein, dass Erfahrungen zu Racial Profiling führen?
Absolut, das ist wissenschaftlich ja auch belegt. Aber ich sage Ihnen, wenn Sie in einem Stadtteil arbeiten, wo Sie eine Migrationsquote von 60-70% haben und an zum Beispiel Spielplätzen oder Jugendorten Kontrollen im Betäubungsmittelkriminalitätsbereich durchführen, ist doch klar, dass wir dann nicht die 70 Jahre alte, einkauftragende Dame kontrollieren, weil sie nicht in das Raster passt, was wir für den Ort, für die Zeit festgelegt haben. Insofern bedingt sich die Diskussion immer, aber sie ist nicht so ernst, wie einige sie aufmachen.
Ist es nicht irgendwo ein Teufelskreis?
Absolut, das ist der Polizeiberuf an vielen Stellen, weil sie natürlich zwischen dem, was rechtlich vorgesehen erlaubt ist, und der Realität natürlich auch immer gucken müssen, dass sie dem Ansprüchen gerecht werden. Und Gefahrenabwehr, also Menschen helfen, ist immer wichtiger und gesetzlich auch prioritär als die Kriminalitätsbekämpfung. Und insofern sind sie sofort immer in diesem Spannungsfeld.
Sie haben die Wissenschaft jetzt gerade angesprochen. Es gibt da ja auch Rassismusstudien von Seiten der Polizei. Und da kommt es zum Beispiel auch zu pauschalisierenden Schlussfolgerungen. Also da gibt man dann zu, ja, dass Südeuropäer als impulsiv gelten würden, Russen als gewaltbereit, Clan-Angehörige als unkooperativ und polizeifeindlich. Das sind Ergebnisse einer Studie. Was machen Sie denn jetzt damit?
Erst einmal ist gut, dass es eine wissenschaftliche Grundlage gibt. Wir sind in der kritischen Polizeiforschung als Polizisten oft nicht zufrieden, wie die Ergebnisse erhoben werden, weil die eben nicht in den Polizeien erhoben werden, sondern um uns herum. Aber es gibt eine gute Studie, die damals aus dem Bundesinnenministerium in Auftrag gegeben wurde und jetzt auch vor einigen Monaten veröffentlicht wurde. Es gibt auch eine Folgestudie und die sagt Folgendes: Wenn man zu lange in einem zu intensiven Arbeitsgebiet ist, wo man den ganzen Tag nur mit Tod, Drogen, Gewalt und dramatischen Szenen zu tun hat und das in sehr langen Dienstzeiten, dann ist es schwer, wieder zurückzukehren zu der Ausgangssituation, wo man im Beruf mal angefangen hat. Also dieser Beruf verändert Menschen und diesen Veränderungen muss man systematisch begegnen. Wir brauchen Reflexionsräume, wir müssen die Chance haben, mal durchzuatmen. Sie müssen auch mal Urlaub machen dürfen und wenn es zu schlimm ist, müssen Sie auch mal die Dienststelle wechseln dürfen und nicht müssen.
Sie sagen jetzt, wir brauchen Reflexionsräume, heißt also, Sie haben sie noch nicht.
Das stimmt. Wir haben einige Polizeibehörden in Deutschland, die haben die leisten sich an einigen Stellen Reflexionsräume, Antirassismusbeauftragte, Vielfaltsbeauftragte, die sich mit der Behörde und dem Umgang auseinandersetzen. Aber in Deutschland ist nicht der Standard, dass wir Polizistinnen und Polizisten nach belastenden Ereignissen oder Alltag Reflexionsräume bekommen und systematisch Hilfe im Aufarbeiten des Erlebten bekommen.
Ja, Sie sagen das gerade, auch Polizisten erleben Gewalt von Pöbeleien bis hin zu körperlichen Angriffen. Vor einem Jahr wurde in Mannheim der Polizist Ruven Lauer bei einer Kundgebung einer islamkritischen Bewegung von einem 25-jährigen Afghanen getötet. Bei der Trauerfeier, da hatte Mannheims Oberbürgermeister gesagt, dass er sich um die dass das Problem der um sich greifende Hass und die verbale Gewalt, sagte er, die vielleicht größte Gefahr für unsere Gesellschaft seien. Bestätigen Sie das?
Ja, wir sehen, im Internet spielen Grenzen keine Rolle. Im Internet wird beleidigt und teilweise auch Straftaten begangen, ohne dass es Konsequenzen gibt. Und diese enthemmte Form von Hass und Gewalt zieht sich in den Alltag von Menschen. Man sieht das beim Demonstrationsgeschehen, man sieht das aber auch in unseren sogenannten Tumultlagen. Also wenn Sie eine Einsatzsituation haben, wo ein Streifenwagen auf etwas aufmerksam wird, eine Kontrolle durchführt, haben Sie relativ schnell heutzutage Menschen, die sich dazustellen, von der Seite sich einmischen, nicht aus Schutz der Personen, sondern einfach, weil sie schon immer mal der Polizei sagen wollten, wie blöd sie die finden. Und das merkt man, dass da schon relativ veränderte Einsatzrealitäten kommen. Wir müssen mehr Kräfte an den Einsatzort bringen, um abzusperren, um die Maßnahmen durchzuführen. Und das endet oft, gerade in Tumultlagen, dann auch in Widerstandshandlungen, Festnahmen und Verletzten. Und das ist eine Entwicklung, die wir so seit 4-5 Jahren haben, denen wir eigentlich schon viel früher, also im Internet, bei der Jugend begegnen müssten, weil wir es so intensiv auf den Straßen erleben.
Wenn Sie auf die Veränderungen der vergangenen Jahre bei der Polizeiarbeit schauen, was sind denn da die größten Veränderungen?
Ich glaube, die negativste Veränderung ist, dass wir nicht Schritt halten. Während sich unsere Gesellschaft verändert, während wir digitaler, alle im Alltag werden, wird es bei der Polizei eben nicht. Und das frustriert viele, während unser Kernarbeitsgeschäft eigentlich sehr gleich geblieben ist. Die Arbeit mit Menschen, die Gefahrenabwehr, also das Schützen und auch die Strafverfolgung. Und das ist keine gute Entwicklung, weil wir einfach in der klassischen Polizeiarbeit ersticken an Arbeit. Die Menschen haben zum Glück so leichten Zugang, um Dinge anzuzeigen. Und wir haben so wenig Ressourcen, um alles wegzuarbeiten. Und deswegen ist es im Moment nicht befriedigend. Das ist eine schwierige Ausgangssituation, weil wir uns wie so eine Schnecke fühlen, die einfach nicht vorankommt.
Ja, wir gucken mal auf die Wahrnehmung, was die SW1-Hörerinnen und Hörer schreiben. Aus Münsingen schreibt uns Katharina beispielsweise und sie sagt, sie ist weit davon, allen Polizistinnen Rassismus zu unterstellen. Trotzdem muss der strukturelle Rassismus, der in unserer Gesellschaft, und sie schließt sich da selbst mit ein und deshalb auch bei der Polizei existiert, benannt werden. Und wir alle sollten uns damit auseinandersetzen. Und sie sagt, der Tod von Lorenz hat mich sehr betroffen gemacht. Auch ich habe einen Sohn, der dunkelhäutig ist und deshalb Diskriminierung ausgesetzt ist und sein wird. Ich arbeite mit Flüchtlingen und habe im Zuge dieser Arbeit auch strukturellen Rassismus bei der Polizei erlebt. Ich würde mir wünschen, dass die Polizei viel mehr Personal bekommt, um die anfallenden Aufgaben bewältigen zu können und mehr Weiterbildung und Supervision möglich ist. Sie haben es jetzt gerade angesprochen, was die Probleme sind. Das heißt, so schnell wird es die Weiterbildungsmöglichkeiten nicht geben, oder?
Nee, das ist auch das Erste, was in unserem Dienstalltag gestrichen wird. Fortbildung, Ausbildung wird immer gestrichen. Wenn die Personalstärken unterschritten werden, sieht man jetzt auch am Beispiel der Grenzkontrollen, das Erste, was passiert, um überhaupt die Tausende von Beamtinnen und Beamten an die Grenze zu bringen, Ausbildung streichen, Überstundenabbau streichen, Urlaubstage zurücknehmen. Das ist eine schwierige Konstellation, die auch als Gewerkschafter nicht zu ertragen ist, weil das einfach so viel Probleme bedingt. Ich würde es nur einmal gern aussprechen, wenn Menschen im Dienst zu Tode kommen, ist das auch für Polizistinnen und Polizisten eine sehr betroffene Situation. Man soll das nicht unterschätzen, was so eine Einsatzsituation und sowas auch mit uns macht. Wir haben neben dem, was emotional in einem selbst abläuft, auch sofort Repressionen. Wir sind sofort natürlich Beschuldigte im Strafverfahren. Wir werden sofort vom Dienst freigestellt. Wir werden sofort von den Dienststellen versetzt. Also insofern ist dieses Thema der Tod im Dienst ein ganz sensibles. Und ich finde das genau richtig, wie das hier kommuniziert ist. Man muss das zusammen lösen. Und das muss man regional zusammen lösen. Das wird auch gelingen.
Wenn wir da auf Lösungen schauen, wie können denn Lösungen aussehen? Vielleicht gibt es ja auch Beispiele, wo Sie sagen, ja, in dem Fall hat es gut funktioniert.
Ja, ich glaube, was uns allen sehr präsent ist, weil es jetzt auch in den letzten Tagen nochmal die Trauerveranstaltung nach einem Jahr gab, ist, glaube ich, der Tod unseres Kollegen Rufen. In Mannheim hat man das gesehen. Die Stadtgesellschaft hat unmittelbar nach der Tat, nach der Ermordung sofort zueinander gefunden. Die gesamte Stadt Mannheim stand zueinander, miteinander in dieser schweren Stunde und das hat über ein Jahr gehalten. Da ist man anders damit umgegangen. Aber wir haben auch Situationen, wo Menschen im Dienst verstorben sind, weil sie in staatlicher Obhut waren. Und auch da kriegen Stadtgesellschaften das immer besser hin, darüber zu sprechen, sich die Frage zu stellen, gab es einen Fehler? Wer hat Schuld? Und in der Regel gibt es auch immer Gerichts- oder Verwaltungsgerichtsverfahren dazu. Das heißt, wir sind auf einem guten Weg. Was aber eben nichts bringt, ist diese Kernkritik immer zu sagen, der Polizei kann man nicht vertrauen, weil das stimmt nicht. Wir brauchen die Hilfe von außen und das ist, glaube ich, etwas, was die Polizei in Deutschland viel mehr bekommen müssen.
Nur wenn es immer weniger Polizistinnen und Polizisten gibt und das Thema Vertrauen so wichtig ist, wie kann denn dann ein Vertrauen entstehen, wenn die Arbeit vielleicht gar nicht mehr geleistet werden kann?
Das ist jetzt nicht nur eine Gewerkschafterfloskel, aber im Kern, wer Sicherheit will, muss Polizistinnen und Polizisten einstellen. Und das meine ich total ernst. Wir wissen auch aus der Forschung, dass Standorte, wo Polizeireviere sind, total elementar für Menschen sind. Die Menschen fühlen sich sicher, wenn sie Polizei sehen, wenn sie in eine Polizeidienststelle kommen und man ihr Anliegen löst und das, egal ob das digital oder in einem Amtsgebäude stattfindet. Das heißt, am Ende brauchen wir bei steigender Kriminalität, bei mehr Verunsicherung in der Bevölkerung viel mehr Polizei und damit auch Spezialistinnen und Spezialisten im Digitalbereich, auf der Straße. Wir müssen mit der Gesellschaft wieder mehr kommunizieren und eben nicht nur Managementprozesse in der Abarbeitung von Einsätzen sehen.
Jochen Kopelke bei uns in SWR1 Leute. Seit Jahren gibt es Meldungen über den Fachkräftemangel bei der Polizei. Eine Leitstelle sprach davon, dass es 10-mal weniger Bewerber als vor 5 Jahren gibt. Haben Sie ein Rezept, um an die Leute zu kommen?
Ja, das habe ich Tatort gucken, Polizeisendungen gucken.
Das stimmt doch alles nicht, was ja, im Tatort vermittelt
wird. Das stimmt, aber an vielen Stellen ist es einfach, wird deutlich, was für ein toller Beruf es ist, was man wirklich macht. Und was muss man noch machen? Man muss mit Polizistinnen und Polizisten ins Gespräch kommen. Und wenn die Elternhäuser der Meinung sind, dass es ein guter Beruf ist, dann sollen Praktikum und andere Möglichkeiten genutzt werden. Also es gibt viele Möglichkeiten. Wir haben aber in der Bewerberphase und Frage immer ein großes Problem. Menschen, die sich in Deutschland bei der Polizei bewerben, können sich bei 16 Landespolizeien bewerben und bei 3 Bundesbehörden. Das machen die auch. Und das heißt, wir haben viele Menschen, die 3, 4, 5 Auswahlverfahren bei unterschiedlichen Polizeien durchlaufen, Zusagen bekommen. Und jetzt kommt's: An einem Tag ist dann der Einstellungstag. Und da sieht eine Polizei erst, wer wirklich kommt, weil wir eigentlich erleben, dass junge Menschen nicht absagen. Und die Polizeien haben also an dem Tag eher so einen Glücksmoment und hoffen, dass viele kommen. Einige sind dann in Baden-Württemberg gelandet, die anderen sind nach Bayern oder ins Saarland gegangen. Und das ist für Polizeien strukturell eine Riesenherausforderung, dieses Management des Bewerbungsverfahrens und des Einstellungsverfahrens. Deswegen ist die Situation gerade schwierig. Wir kriegen auch nicht alle Stellen, die Haushaltsgesetzgeber, also Parlamente, uns zusprechen, voll, obwohl das so ein toller Beruf ist. Und da müssen wir ran, das sind die Arbeitsbedingungen und es ist das Motivieren der Menschen, in diesem Polizeiberuf zu kommen.
Wobei dieses Bewerbungsverfahren klingt ja nach einem hausgemachten Problem. Das könnten Sie ja selbstständig ändern.
Ja, Polizeien könnten das. Die werden auch regelmäßig überprüft, ob sie modern sind. Ich habe jetzt letztens nochmal darauf hingewiesen, wie schlecht die Deutschdiktate in den Einstellungstests sind. Wir haben eine hohe Durchfallquote. Wir haben auf der anderen Seite aber auch oft Worte, die heute nicht mehr benutzt werden. Aber wir haben im Kern das Problem, dass wir unsportliche Menschen, nicht gut deutsch sprechende Menschen zunehmend bei uns feststellen. Und das bedeutet doch nichts anderes als, wir müssen ans Bildungssystem ran. Weil die Polizeien selbst werden nicht aufholen, was in der Bildung oder in den Elternhäusern am Ende verschlammt wurde.
Was gibt es denn für Einsatzbereiche? Also mit Streife und Bereitschaft ist es ja nicht am Ende.
Nein, wir sind, glaube ich, der vielfältigste Arbeitgeber, egal wo Sie in Deutschland anfangen. Klassischerweise beginnen Sie in einem dualen Studium. Sie kriegen die theoretischen Gesetzesgrundlagen und auf der anderen Seite die praktische Ausbildung. Viel Sport, viel Einsatztechnik, Schutz vor Messern, Schießen, Rennen, Teamwork, das ist also das Kerngeschäft und dann geht's los. Von den Diensthunden über die Reiterstaffel zu den Hubschraubern, zu den IT-Forensikern, die Festplatten auslesen oder beschlagnahmen, bis hin in die Polizeiverwaltung, wo sie das Administrative machen, Munition bestellen, neueste Fahrzeuge. Also wir sind richtig tolle Arbeitgeber und als Gewerkschaft schieben wir immer noch ein, wir könnten noch besser sein, wenn wir an vielen Stellen einfach nachholen, besser bezahlen. Aber im Kern sind wir schon eine richtig tolle Berufsgruppe.
Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite lange Wochenarbeitszeit, Schichtdienst, zu geringe Bezahlung, kaum Aufstiegschancen und die langen Bewerbungsprozesse, die Sie angesprochen haben.
Ja, der Föderalismus in Deutschland macht es nicht einfacher. Das Bundesland, was besser bezahlt, ist attraktiver für junge Menschen. Da, wo die Pension, wo die Krankenversicherung, wo die normale Besoldung besser ist, gehen viele Menschen hin. Und das heißt, wir haben immer unter den Bundesländern so ein konkurrierendes Verhalten. Und das ist nicht gut. Das tut uns nicht gut. Die Föderalismusreform damals hat das ja in die Länder gegeben, das alles eigenständig zu regeln, obwohl wir dieselbe Arbeit machen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben Versammlungsgeschehen. Die Hundertschaften aus allen Regionen Deutschlands helfen in Berlin. Und dann haben sie da teilweise 8 oder 9 unterschiedliche Bezahlsysteme für die Überstunde, für die Wochenendarbeit, für die Dienstzeit. In einigen Regionen Deutschlands arbeiten wir Polizistinnen und Polizisten 41 Stunden, in anderen nur 40 und in anderen 39. Also sehr unterschiedlich. Könnte man als was Gutes sehen, wenn die Regionen dann ihre Eigenständigkeit nutzen und beste Arbeitsbedingungen schaffen. Aber wir sind so abhängig vom Geld und von den Finanzministerien, dass wir da einfach hoffen, dass es besser wird.
Wie war es denn bei Ihnen? Wie sind Sie zur Polizei gekommen?
Oh, das war sehr pragmatisch geprägt. Als ich mein Abitur gemacht habe, stellte ich mir die Frage, was mache ich? Ich möchte nicht ausschließlich in einem Hörsaal sitzen. Das hat mich nicht angesprochen. Und damals, als ich 2005 bei der Polizei Bremen angefangen habe, da ging es um das Duale. Ich wollte das Praktische machen, aber ich wollte auch verstehen und die Grundlagen haben. Und das gelang damals gut. Ich bin im gehobenen Polizeivollzugsdienst an eine gute Hochschule der Polizei gekommen, gutes Teamwork und danach standen einem die Türen auf. Ich habe also sehr viel gesehen in meiner Polizeizeit, weil ich eine sehr gute Ausbildung genossen habe. 3 Jahre ist nicht ohne. Man wird bezahlt in der Zeit, aber man kriegt sehr viel geboten und deswegen bin ich, glaube ich, nach wie vor Polizist aus Leidenschaft.
Was hat Sie dann an der Gewerkschaftsarbeit gelockt?
Na, ich habe in der Ausbildung schon gesehen, dass nicht alles gut läuft. Also wenn Sie in der Ausbildung schon feststellen, dass Sie in einen Einsatz geschickt werden, obwohl beamtenrechtlich überhaupt nicht klar ist, welchen Status Sie haben, also ob man Sie rausschmeißen kann, wenn Sie das Falsche im Dienst tun, das hat mich gestört. Mich hat gestört, dass wir ausrüstungsmäßig nun wirklich, wirklich schlecht ausgestattet waren. Wir hatten damals keine Schnittschutzhandschuhe. Also wenn Sie einen Junkie kontrollieren mit einer Spritze, dann mussten Sie mal aufpassen, dass die Spritze mit all den Krankheiten, die da vielleicht dranhängen, nicht durch Ihren normalen Handschuh geht. Das hat mich gestört als junger Polizist und eine Gewerkschaft war da sehr erfolgreich. Deswegen bin ich von Beginn an eingetreten. Letzter Satz. Und es ist auch so, dass der Dienstherr nicht alles abdeckt, was wir im Dienst zu erleben. Also es ist einfach ein schlechtes Fürsorgesystem und die Gewerkschaft der Polizei fängt sehr viel auf und schützt einen am Ende des Tages auch mit Anwälten.
Die Zahl der Messerangriffe ist bundesweit gestiegen. Inwieweit lassen sich Messerangriffe denn überhaupt verhindern?
Verhindern schon. Wir sprechen ja nicht über die eingezogenen Messer, über die Personenkontrollen, wo wir erfolgreich waren, wo wir das alles abgearbeitet haben, sondern im Moment sprechen wir überwiegend nur über den Schusswaffengebrauch in solchen bedrohlichen Situationen oder eben über die Täter, die mit Messern Schlimmstes anrichten. Insofern glaube ich, dass wir im Kern polizeilich gut unterwegs sind. Die Waffenverbotszonen, die Ausweitung dafür ist was Gutes, weil wir da einfacher kontrollieren dürfen. Das ist nur nicht greifbar für Menschen, wenn sie dann feststellen oder lesen in der Zeitung, wir haben 700 Messer sichergestellt oder beschlagnahmt. Im Kern muss man über das Thema Messer immer weiter reden. Wir müssen da eine Veränderung schaffen, weil wir in anderen europäischen Ländern sehen, wenn man das nicht tut, wie schlimm es wird. Und es darf keine Regel sein, es darf nicht normal sein, dass unsere Jugend Messer hat und mit sich trägt. Deswegen glaube ich, müssen die Elternhäuser jetzt ran, das Thema an den Küchentisch bringen und dann müssen die Messer in Müll oder bei den Dienststellen abgegeben werden, damit sie uns im Alltag nicht mehr begegnen.
Trotzdem, vielleicht gibt es ja auch noch andere Präventionsarbeit, wenn wir mal auf die Zahlen gucken, denn die Zahlen sind ja wirklich erschreckend. Die Zahl der Messerangriffe ist etwa um 11% gestiegen im Bereich gefährliche und schwere Körperverletzung. Und 2024 wurde in Deutschland bei rund 29.000 Straftaten ein Messerangriff polizeilich erfasst. Und dann kommen ja noch Dunkelziffern dazu. Also wie kann eine polizeiliche Präventionsarbeit aussehen? Messerverbotszonen alleine reichen wahrscheinlich nicht.
Nein, Verbotszonen alleine reichen nicht. Erstmal ist total wichtig für eine Polizei, dass wir Zahlen erheben, damit dieser Brennpunkt, die Menschen fühlen sich unsicher, in Fakten überführt werden. Dadurch sind wir jetzt ja erstmalig in der polizeilichen Kriminalstatistik im Jahr 25 überhaupt mit einem Standard unterwegs. Wir sehen also in den Zahlen die Entwicklung. Das brauchen wir, damit man regionale Schwerpunkte erkennt. Ein Beispiel aus Nordrhein-Westfalen. Der Innenminister dort hat sich schon früh ein Lagebild gegeben und hat festgestellt, überwiegend kennen Täter und Opfer sich, überwiegend junge Männer unter 20 Jahre. Und das sind alles schon Parameter, wo man gezielter polizeiliche Präventionsarbeit, aber auch Bildungsarbeit leisten kann. Und wie kriegt man es weg? Man braucht für die harten Fälle eine ganz schnelle Anklage, eine Strafe, die wirkt, also eine hohe Verurteilungsquote, eine harte Strafe, mindestens Jugendarrest, wenn nicht gar was anderes für die schweren Taten und für die, die im Ordnungswidrigkeitenbereich unterwegs sind, teure Strafen, damit man einfach merkt, das ist was, wovon ich die Finger lasse. Und man braucht insgesamt in Deutschland ein Klima der Sicherheit. Die Menschen fühlen sich unsicher, das löst man mit mehr Polizei.
Nach den Taten von Magdeburg, Aschaffenburg und Mannheim mehren sich Hinweise auf psychische Erkrankungen der mutmaßlichen Täter. Stellen Sie da Fehler im Gesundheitssystem fest?
Ja, auf jeden Fall. Nach Aschaffenburg ist eine der grausamsten Taten, die ich so mitbekommen habe in meinem dienstlichen, aber jetzt auch gewerkschaftlichen Leben, haben sich die Polizeibehörden nochmal hingesetzt, haben ihre Datenbestände überprüft, psychisch kranke Personen mit einer Affinität zu Straftaten, Gewaltstraftaten. Das ist eine erschreckende Entwicklung. Das ist auch total gefährlich, wirklich gefährlich, auch für die Polizistinnen und Polizisten. Und wir sehen so viel Schnittmengen zum Gesundheitssystem, zur Forensik, zu psychischen, zu Psychiatrien, wo es einfach nicht gut läuft und die Polizei was ausbügeln muss, was wir gar nicht wirklich können. Und das ist sehr unbefriedigend. Das ist eine ganz ernste Situation. Die Innenministerkonferenz, die jetzt im Juni stattfindet, muss dafür eine Antwort haben. Eine Geldantwort, eine Ressourcenantwort. Und ich erwarte eigentlich von jeder Gesundheitsministerin, jedem Gesundheitsminister, das Thema auf die Prio-Liste 1 zu setzen, weil das so gefährlich für unsere Gesellschaft ist. Das hat Hamburg jetzt auch nochmal gezeigt. Jemand, der aus der Psychiatrie entlassen wird, am Folgetag schwerste Verletzungen, Straftaten begehen. Und die Polizei muss das irgendwie lösen. Und das ist eigentlich eigentlich unmöglich.
Sie fordern jetzt Geld, sowas lässt sich mit Geld ja nicht lösen, da brauchst du auch andere Lösungen.
Auf jeden Fall lässt sich das mit Geld lösen. Wenn man sich die Forensiken anguckt und sieht, wer wie untergebracht ist, wie lange, dann ist das oft eine Geld- und eine Ressourcenfrage, eine Platzfrage, eine Umbaufrage von Einrichtung, Anstalten. Es hat auch was mit Betreuung zu tun, das sind alles Dinge, die die Polizei nicht lösen muss. Wir müssen bei der Gefahr ran. Wir müssen sofort eine Lösung für die Gefahrensituation finden. Aber wenn sie Leute in die Psychiatrie bringen oder in andere Unterbringungen und am nächsten Tag laufen die wieder rum, dann haben wir wieder das Problem und andere nicht. Und bevor es zu der Messertat kommt, haben wir ganz viel Einsatzlagen, wo psychische Auffälligkeiten und die Begutachtung durch Psychologinnen und Psychologen überhaupt nicht befriedigend gelöst werden. Und die Familien überfordert sind, das ist ein ganz heikles Thema in Deutschland.
Andreas Klöckner schreibt uns gerade, hab hohe Achtung vor der Polizeiarbeit, aber während der Zeit der Proteste, während der Corona-Maßnahmen wurden Menschen, die friedlich für ihre Rechte eintraten und gewaltlos demonstrierten, von der Polizei schikaniert und eingeschüchtert. Vor allem der Einsatz von schwer bewaffneten Spezialeinheiten, unter anderem mit Wasserwerfern, hat mich sehr gewundert. Bei Fußballspielen mit hohem Gewaltpotenzial oder aufgeheizten, islamistisch geprägten Demos habe ich zumindest in den Medien nicht gesehen, dass die Polizei da so einen Aufwand betreibt. Wie ist das zu rechtfertigen?
Ja, das kann ich so bestätigen. Die Corona-Pandemie hat Deutschland, aber hat auch die Polizeien stark verändert. Ich will nochmal daran erinnern, dass überhaupt nicht selbstverständlicher war, dass wir Polizistinnen und Polizisten von unseren Dienstherren geimpft wurden, dass wir überhaupt Impfmittel bekamen. Wir mussten alles umstellen, was wir an den Dienststellen hatten. Das mussten auch alle anderen Menschen in Deutschland und auf der Welt. Aber im Vollzug der Regeln, die während der Pandemie entstanden sind, da waren wir natürlich auch davon geprägt, dass wir durchgesetzt haben, was diese Phase dann auch mit sich gebracht hat. In Deutschland ganz unterschiedlich. Es gab Bundesländer, da war es verboten zu demonstrieren und es gab Bundesländer, da war es erlaubt, in kleinerer Zahl und so. Das heißt, wir haben in Deutschland ein riesiges Durcheinander gehabt und die Polizei hat zur Pandemiebekämpfung und ehrlicherweise ja auch ein Stück weit zu Aufrechterhalten der gesamten Gesellschaft die Regeln durchgesetzt. Und zwar richtig konsequent mit allem, was wir hatten, zu einem hohen Preis. Das hängt uns noch nach. Und jetzt haben wir parallel, aber nach Corona festgestellt, nicht bei allen Versammlungslagen gehen wir da durch. Ich erinnere an Hamburg, wo ein Kalifat gefordert wurde. Männer gingen vorne, Frauen gingen hinten. Und die Bevölkerung wollte da eigentlich eine ähnliche Härte sehen. Und das dürfen wir nicht, weil das Gesetz es nicht hergab. Und das ist total unbefriedigend gerade, dass wir aus einer Phase der nicht verarbeiteten Pandemie kommen, auch polizeilich gesehen, und dann aber ja mit der Realität des Versammlungsgeschehens jetzt wieder konfrontiert sind.
Wenn Sie gerade sagen, nicht verarbeitet, gibt's denn da Ansätze, das zu verarbeiten und aufzuarbeiten?
Ich erkenne keine. Also ich habe in keinem Innenministerium eine ganz klassische Nachbereitung, Auswertung und sozusagen Aufstellung für die nächste Pandemie gesehen. In den Gesundheitsministerien fand das ein bisschen statt. Ich habe in der Zeit im Gesundheitsministerium arbeiten dürfen oder müssen als Polizist und habe gesehen, dass die Gesundheitsfonds und all das, was zur Pandemiebekämpfung an Geld zur Verfügung gestellt wurde, natürlich eine Vorbereitung auf das nächste gemacht hat. Aber die Polizeien haben es ehrlicherweise nicht so hinbekommen, weil uns der Alltag schon wieder aufgefressen hat.
Ist irgendwas geplant?
Ich sehe es nicht. Ich sehe, dass einige Bundesländer, neue Landesparlamente und Regierungen sich damit beschäftigen, wie man eine Nachbereitung macht. Würde mir sehr wünschen, dass man einen Forschungsauftrag an die Deutsche Hochschule der Polizei gibt und sagt, wie muss Polizei in einer nächsten Pandemie sich verhalten, verbessern, Kontakt zur Gesellschaft finden, würde ich sehr begrüßen. Das ist aber unrealistisch mit Blick auf die Herausforderungen, die wir im Moment haben.
Aus Mannheim schreibt uns Martina Montenero und sie sagt, mich würde interessieren, wie Herr Kopelke den freiwilligen Polizeidienst sieht, wie er noch in Hessen läuft. Die Mitarbeiterinnen können dort die Polizei unterstützen, zum Beispiel bei Absperrungen und sportlichen lokalen Festivitäten. Oder Fragezeichen. Wie ist es?
Wir erleben zum Glück in Deutschland eine hohe Unterstützung. Viele Menschen bieten sich der Polizei an und sagen, Mensch, ich kann noch helfen, ich kann noch hier mal was absperren. Und wir nehmen das eigentlich nie an. Das geht vom Gesetz her nicht. Die Polizeien wollen das oft nicht, weil man natürlich sagt, der Mensch in Uniform mit der Autorität sind die einzigen, die den Vollzug ausüben dürfen. Aber wir sehen, dass das bei einigen Großveranstaltungen hilft. Wir sehen, dass das Sicherheitsgewerbe boomt. weil natürlich nicht genug Polizei da ist. Wir haben nicht genug Polizistinnen und Polizisten in Deutschland und deswegen boomt das Sicherheitsgewerbe und wir haben keinen Umgang mit Menschen, die das freiwillig unterstützen wollen. Deswegen finde ich das Modell in Hessen spannend, aber es ist kein Zukunftsmodell. Es kann ja nicht die Antwort sein, dass der Staat nicht ordentlich in Sicherheit investiert, dass die Bürgerinnen und Bürger sich in diese Situation begeben, weil selbst das Absperren von Straßen führt durchaus im Polizeialltag zu Konflikten. Wenn Sie sich selbst mal vielleicht nehmen und wollen irgendwo hinfahren und können es nicht, dann stellen Sie eigentlich immer die Frage, warum Sie jetzt nicht hier durch dürfen, kommen in die Diskussion. Und deswegen ist das ein Spannungsfeld, was nicht jeder machen darf.
Wie sieht es denn aus, wenn Sie Lob und Anerkennung bekommen? Gibt es das auch?
Ja, sehr. Kommen ja noch regelmäßig Menschen an Polizeidienststellen, bedanken sich am nächsten Tag, bringen Kuchen vorbei. Das ist ein schönes Klima. Oder wenn Sie jetzt, war zuletzt mal in Mannheim auf dem Maimarkt, das ist toll. Da werden Sie von Menschen angesprochen, die bedanken sich, die machen das richtig aufrecht, die kommen zu Ihnen und bedanken sich. Das ist ganz toll. Es tut gut.
Gibt es aus Ihrer Laufbahn Fälle, Einsätze, die einfach unvergessen bleiben?
Ja, absolut. Meine erste Leiche vergesse ich nicht. Ganz junges Mädchen, was die falschen Drogen genommen hat und deswegen einen Herzstillstand erlitten hat. Ich habe aber auch Sachverhalte gehabt, weiß ich noch, als Polizeiführer habe ich jemanden davon abgehalten, einen Suizid zu begehen. Das bleibt drin, weil man so in einem Team etwas gelöst hat, was so wirklich wirkend war. Da gibt es ganz viel und das geht vielen meiner Kolleginnen und Kollegen genauso.
Wenn wir jetzt auf der anderen Seite darüber sprechen, wer kontrolliert die Polizei, was da auffällig ist, dass es bei den Ermittlungsverfahren gegen Polizeibedienstete nur ganz selten zu Verurteilungen kommt. Woran liegt das?
Es ist ganz unterschiedlich, wie Polizistinnen und Polizisten Beschuldigte im Strafverfahren werden. Grundsätzlich muss man erst mal wissen, wenn Sie mit der Polizeiarbeit nicht zufrieden sind oder sogar Opfer von Gewalt geworden sind, dann kann man das alles gerichtlich überprüfen lassen. Verwaltungsgerichtlich zu dem eigentlichen Einsatz, aber auch strafrechtlich, ob was falsch war. Und da muss man einfach wissen, selbst wenn ein Gericht oder eine Staatsanwaltschaft das Verfahren einstellt, folgt für uns Polizistinnen und Polizisten immer noch eine disziplinarrechtliche Prüfung. Während alle anderen Menschen in Deutschland, Verbot der Doppelbestrafung, nur ein Verfahren über sich ergehen lassen müssen, Polizisten immer mindestens zwei, immer ein Reiter, damit man nicht befördert wird, damit nichts passiert während dieser Prüfung. Insofern gehört das zum Polizeiberuf dazu, dass man sich damit auseinandergesetzt hat, dass man auch Beschuldigter im Strafverfahren sein kann. Die hohen Einstellungsquoten, die sind ehrlicherweise ziemlich einfach zu erklären. Nehmen Sie eine Widerstandshandlung. Jemand möchte eine polizeiliche Maßnahme nicht über sich ergehen lassen, sperrt sich, wehrt sich, schlägt sich. Dann wendet die Polizei Zwang an, Hebeltechniken, Faustschlag, irgendwas. Und schon ist man Beschuldigter im Strafverfahren, weil man ja Zwang angewendet hat. Und deswegen werden solche Verfahren in der Regel eingestellt.
Ja, wobei ein Rechtsanwalt, der Opfer vertritt, der sagt, dass Polizistinnen und Polizisten juristisch unantastbar sind. Also es gibt in der Justiz einen Vertrauensvorschuss in die Polizei. Wie lässt sich das denn ändern?
Den braucht's. Wir sind andere Zeugen als andere Zeugen. Also wir sind Berufszeugen in Verfahren. Es ist total relevant, wenn Sie als Polizistinnen und Polizisten an einen Tatort kommen, dass Sie aufschreiben und dokumentieren und das für ein Gericht zur Verfügung stellen. Deswegen gehen Gerichte natürlich anders mit uns im Strafverfahren schon mal um. Das ist völlig normal. Im Übrigen auch mit kriminaltechnischen Untersuchungen. Dass Anwälte oder auch Opferschutzverbände das sozusagen vorwerfen, das verstehe ich, weil das Verfahren in der Regel nie dazu beiträgt, dass Menschen da sozusagen ihr Recht bekommen. Aber für Polizistinnen und Polizisten, die einfach auch top darin ausgebildet sind, neutral zu arbeiten, das ist eine Beamtenpflicht, glaube ich, gibt es in Deutschland kein Problem. Deswegen sind diese Diskussionen um unabhängige Beauftragte und solche Stellen auch gar nicht zielführend, weil wir schon eine unabhängige Justiz, Staatsanwaltschaft und Gerichte haben.
Na, vielleicht eben nicht, weil die Behauptungen der Polizei, die wirken wie in Stein gemeißelt auf die Justiz. Also insofern ist es schwierig, da überhaupt gegenhalten zu können.
Ja, wer ein Strafverfahren schon mal begleitet hat oder sogar Gerichtsverfahren im Saale saß, der sieht, dass es ja nicht die eine Polizeiaussage ist, die sozusagen das Verfahren von A nach B bringt. Wir sind als Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft natürlich rechtlich durch die Strafprozessordnung sehr eng an die Staatsanwaltschaft gebunden. Die Staatsanwaltschaft sitzt auf der einen Seite, Anwälte verteidigen Beschuldigte im Strafverfahren und ein unabhängiges Gericht bildet sich eine Meinung. Manchmal sogar noch mit entsprechenden Schöffen und anderen. Und das vom Verfahren her finde ich nach wie vor für Deutschland das, was auch am wirksamsten, am gerechtesten und am richtigsten ist.
Also was der Rechtsanwalt dort aus der Erfahrung schildert, ist, wenn Polizisten rechtswidrig Gewalt angewandt haben und sich dafür rechtfertigen müssen, dann behaupten sie in der Regel, dass sie einen Angriff abwehren mussten und aufgrund eines etablierten Zusammenhangs Angehörigkeitsgefühls werden sie dabei meist von anderen Polizistinnen und Polizisten gedeckt. Was also tun?
Viele Videoaufnahmen erstellen. Wir haben ja das Phänomen, dass in Deutschland alles mit der Handykamera gefilmt wird. Viele Sequenzen, das heißt, wenn Polizeien in der Lage sind, das Videomaterial zu sichten, was in der Regel sehr aussagekräftig ist, dann kommen wir in Gerichtsverfahren besser voran. Und wenn Sie das Thema Bodycam nehmen, also eine Kamera, die ein Polizist oder eine Polizistin trägt, dann gibt es noch zusätzliches Videomaterial. Das sind alles Reaktionen auf solche Vorwürfe, die die Innenministerien und Polizeibehörden schon ergriffen haben. Aber da bin ich guter Dinge, dass wenn wir mehr Videomaterial bekommen, was unverändert in den Gerichtssaal kommt, dass dann auch der Richter, die Richterin ein entsprechendes Urteil oder auch den Freispruch dann gut begründen kann.
Wir haben darüber gesprochen, wie viele Polizistinnen und Polizisten fehlen, mit Jochen Kopelke in SWR1 Leute. Jetzt kommen Meldungen rein von den SWR1 Hörerinnen und Hörern aus Baden-Baden, schreibt uns Steffi zum Beispiel und sagt, meine Tochter ist 1,58 Meter groß, deshalb konnte sie damals nur zur Bundespolizei. Sie ging nach Bamberg, obwohl ich ihr Niedersachsen geraten hatte. Von Teamgeist war nichts zu spüren, sie wurde gemobbt und hörte nach einem Jahr auf. Jochen Kopelke, ist das ein Einzelfall?
Nee, das ist kein Einzelfall. Wir haben ja ganz interessante Einstellungsvoraussetzungen. Die Körpergröße, die Sehstärke und andere Dinge wie Tattoos spielen eine relevante Rolle. Und wir haben ganz starre beamtenrechtliche Grundlagen, die uns eigentlich tolle Bewerberinnen und Bewerbern vermasseln. Und deswegen muss man ran an diese Vorschriften aus den 60ern, wer sich wie bewerben darf, welche gesundheitlichen oder auch anderen Fähigkeiten man mitbringt. Und das brauchen wir in der Fachkräftediskussion. Also mehr Offenheit eigentlich der Einstellungsbehörden und geänderte Vorschriften in der Polizeiwelt würden unser Personaleinstellungsproblem deutlich verbessern.
Wie groß muss ich denn sein?
Oh, das kommt aufs Bundesland an. Hier ist man ja mit 1,58 nur zur Bundespolizei zugelassen worden. Wir haben einige Bundesländer, da gibt es keine Körpergröße mehr. Da müssen Sie einen sportlichen Test schaffen, bei dem deutlich wird, ob Ihre Körpergröße eine Rolle spielt. So insofern gibt es Mechanismen, wie man von der bloßen Körpergröße wegkommt. Schafft jemand das sportlich oder mental oder psychisch oder gesundheitlich? Und wenn wir da wieder mehr hinkommen, weg von den starren Vorschriften, dann kriegen wir auch richtig tolle Menschen noch zusätzlich in die Polizei.
Wenn Sie sagen, wenn wir da wieder hinkommen, das heißt, es war mal besser.
Ja, wir haben schon Diskussionen in Deutschland geführt, wie gehen wir mit Tattoos um. Wir haben Rheinland-Pfalz, was sehr offen modern mit dem Tattooerlass umgeht. Nicht jedes Tattoo führt zum Ausschluss. Wir haben einige Bundesländer, da braucht man mit dem Tattoo gar nicht erst eine Bewerbungsunterlage abgeben, weil das beamtenrechtlich dort anders gewertet wird. Und das ist etwas, was man in der heutigen Zeit, glaube ich, so nicht mehr mitmachen muss, wenn man dann auch sieht, wie die Bewerberzahlen sind. Was aber klar ist, man darf keine Einschränkung oder Absenkung im Sport und in den Deutschfähigkeiten machen. Das ist schon eine Grundvoraussetzung für den Polizeiberuf.
Wobei als IT-Forensiker brauche ich ja nicht unbedingt sportlich zu sein.
Nee, es wäre cool, wenn Sie dann eine Programmiersprache können und uns die Software programmieren, damit wir im Darknet und anderen Bereichen Plattform abschalten. Das Bundeskriminalamt versucht, diese Wege zu gehen. Einige Landeskriminalämter auch. Das starre Tarifsystem und die schlechte Bezahlung verhindert, dass wir die tollen Leute bekommen. Deswegen braucht es da ein Umdenken in der Bezahlung und damit kriegt man die Guten.
Nicole Beser schreibt uns, unsere Tochter hat vor 2 Wochen an 2 Praktikumstagen der Polizei Bavü teilgenommen. Nächstes Jahr macht sie ihr Abi und bewirbt sich danach für die Ausbildung im mittleren Dienst. Sie möchte zur Schutzpolizei, seit sie 6 Jahre jung ist und wusste jetzt durch diese 2 Infotage, dass sie dadurch absolut bestärkt ist, diesen Berufsweg einzuschlagen. Das wird Sie freuen.
Absolut, das höre ich gerne. Wir machen als Gewerkschaft der Polizei auch Vorbereitungskurse. Wir wollen Menschen helfen, in die Polizeien zu kommen, damit auch dieses Bunte, damit die Unterschiedlichkeit auch in die Polizeibehörden kommt. Deswegen freut es mich, gibt nur eine Einschränkung. Dieses Praktikum ist meist was ganz Tolles, aber wir haben so wenig Praktikumsplätze, weil wir so wenig Menschen in den Polizeibehörden haben, die das noch stemmen können im Alltag, dass wir uns selbst Steine in den Weg legen.
Wie könnte sich das ändern lassen?
Tja, was sagt der Gewerkschafter dann immer?
Mehr
Personal. Am Ende, wenn wir mehr Personal haben, können wir an vielen Stellen kompensieren, ausgleichen und den Zugang einfacher machen und dadurch das hohe Interesse am Polizeiberuf auch decken und dadurch unsere Bewerberzahlen und Einstellungen unterstützen.
Jetzt haben Sie zu Beginn der Sendung gesagt, die Situation ist nicht gut. Wir sind in der schlechten Ausgangslage. Was lässt Sie dennoch die Hoffnung nicht verlieren?
Erst einmal, wie die Gesellschaft mit uns umgeht, im Kern gut, wie wir uns im Dienstalltag schlagen, sehr gut, im Team auch durch die schwierigsten Situationen gehen. Der Tod von Polizeikolleginnen und Kollegen zeigt in Deutschland nochmal, wie hoch das Ansehen ist, wie gut man zusammenhält, je nachdem, wie schwierig die Phase ist. Und wir haben, das müssen wir auch einfach mal anerkennen, in Europa und auch in der Welt eine der besten, demokratischsten Polizeien. Wir dürfen viele Dinge nicht, weil wir eine Historie in Deutschland haben, und dennoch haben wir ein gutes Polizeisystem, und die Befugnisse diskutieren wir gerade in Berlin, also eine Ausweitung, mehr Möglichkeiten, um den Anschluss in der digitalen Welt nicht zu verlieren, braucht es Geld, Technik, Leute, auch da kommen wir langsam voran. Insofern, glaube ich, bin ich einfach positiv gestimmt, weil der Beruf und die Menschen so toll sind.
Ein Thema müssen wir vielleicht gerade noch ansprechen. Wir haben eben über die Bodycams gesprochen. Gerade dann in den Situationen, wenn es ernst wird, ist das Ding aus. Wie lässt sich denn so etwas ändern?
Es gab Versuche, uns vorzuschreiben, wann sie anzuschalten ist und wann nicht. Das Problem der Bodycam ist, es ist ein sehr gutes Einsatzmittel, ist überwiegend im Gefahrenabwehrbereich. Also wenn sich was anbahnt, soll sie aufnehmen. Wir haben sie nicht im repressiven Bereich. Wir brauchen also eigentlich eine Gesetzesänderung, damit wir sie für Strafverfahren benutzen dürfen. Und jetzt kommt's, man kann das technisch schon hinbekommen, wenn ich meine Dienstwaffe ziehen muss, dass dann automatisch die Kamera angeht oder weitere Kameras automatisch angehen. Aber diese Technik dürfen wir im Moment nicht haben, wird nicht gekauft, und da sind wir wieder in der Modernisierungsfrage. Warum müssen Polizeien eigentlich mit so altem Gerät rumlaufen, während die Gesellschaft und die Unternehmen und die Technik und die Wirtschaft so voranschreitet? Das stört mich maßlos.
Also viele Themen. Wir bleiben dran an diesen Themen, sagen herzlichen Dank für Ihren Besuch heute Vormittag in SWR1 Leute, Jochen Kopelke.
Vielen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.